Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
Ganz genau so ist es. Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen hier im Park am Gleisdreieck und natürlich vor den Radios, je nachdem, wo Sie sich gerade aufhalten. Wir sind zurück aus der Sommerpause, heute mal in komplett neuer Mischung. Thomas und ich, das gab's noch nie. Und Thomas, das ist heute auch für dich dein erster Arbeitstag nach der Sommerpause. Da wird man so ein bisschen wehmütig. Hast du eigentlich geschafft, in den Ferien all das zu lesen, was du dir vorgenommen hast zu lesen?
Ach, wer schafft das schon? Ich habe gerade mit Olli Schulz und Jan Böhmermann gesprochen. Die haben mir auch gesagt, sie haben nicht geschafft, Proust zu lesen, wie sie es für den Sommer vorgenommen hatten. Ich habe aber ein wunderbares Buch gelesen und bin glücklich darüber, dass es just dieses Buch ist, das wir heute auch in der Sendung vorstellen.
Das ist Billy Hutter, ne? Mir war es ganz mau. Also ich hatte mir auch Stapel hingelegt, bin so gut wie zu nichts gekommen, habe wirklich wieder mal nur das gelesen, was ich lesen musste. Und ich war ziemlich neidisch auf meine Tochter. Aha. Wir waren im Urlaub in Frankreich und meine Tochter war physisch zwar anwesend, heißt, sie saß auch mit auf der Picknickdecke, hat sich den Sonnenuntergang ab und zu mal angeguckt, saß hinten auf dem Rücksitz.
Die ist wie alt?
Die ist 13, ja. Aber faktisch war sie die ganze Zeit in Nordamerika, weil sie gerade so eine John-Green-Phase hat. Und hat also eigentlich die ganze Zeit nur so da gesessen und John Green gelesen und war eigentlich
das
kaum
Das Leben ist ein mieser Betrüger, ist ja alles verfilmt, fantastische Romane, ja.
Und das Fiese, ich dachte mir, was für ein großartiges Leben. Kost und Logis frei, du liest von morgens bis abends, lässt dich rumchauffieren und um den Service kümmern sich die anderen.
Kost und Logis haben Sie jetzt auch frei, meine Damen und Herren. Und um den Service kümmern wir uns. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten live aus dem Park am Gleisdreieck.
Kirsten Fuchs ist bei uns und zwar aus gleich zwei Gründen. Einerseits ist sie sowas wie, darf man das in deinem Alter schon sagen, die Grande Dame der Lesebühnenszene hier in Berlin, darf man, oder?
Ja, man darf ja alles Mögliche sagen, was man ist.
Da hinten steht auch schon so ein kleiner Fanclub, habe ich gesehen. Du hast also so einen Fanblog gleich mitgebracht. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, du hast einen ausgesprochen tollen Roman geschrieben. Das ist der dritte, der ist im Frühjahr erschienen. Mädchenmeute heißt er. Er geht gerade in die dritte Auflage. Die Filmrechte sind bereits verkauft. Und ich habe gelesen, sogar die Titanic hat eine positive Rezension geschrieben. Sie schreibt da von dort, es gehe um die Mädchenmeute, um Huckleberthas im Wald. Und zwar sind das weibliche Abenteurer. Sieben Mädchen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die so eine Art Survival-Camp buchen. Also die fahren gemeinsam los. Wie würdest du beschreiben, was dann passiert?
Kann ich erstmal Hallo sagen zu den Menschen, die hier sind und zu denen, die am Radio sind? Doch, das würde ich gerne machen.
Wie
Hallo.
Du so schön gesagt hast, man kann
Hallo,
alles
Hallo.
Sagen.
Ja. Und ich würde auch gerne noch der Vorband danken. Böhmermann und Schulz fand ich ganz gut als Vorband. Dankeschön. So, was war jetzt die Frage?
Was passiert mit diesen Mädels da im Wald?
Ja. Die Mädels fahren in dieses Camp und dann ist alles schlechter organisiert als gedacht. Also es ist... es gibt kein gutes Essen, die Campleitung verschwindet und es gibt viele Gründe, dort dann nicht zu bleiben. Und das tun sie auch. Also diese Mädchen in dem Camp machen sich dann selbstständig auf den Weg.
Du erzählst die Geschichte aus der Perspektive der 15-jährigen Charlotte. Die wird von allen nur Leuchtturm genannt. Zum einen, weil sie so groß ist, zum anderen, weil sie immer rot wird, wenn sie angesprochen wird. Man schließt diese Figur gleich ins Herz, überhaupt alle Mädchen, die alle irgendeine Macke haben. Wie bist du auf die Mädchen und die Macken gekommen?
Wenn man so viele Hauptfiguren braucht, muss man sich natürlich was überlegen, wie man die so zusammenkriegt. Und ich habe tatsächlich so Charaktere zusammengebastelt. Und für die Optik bin ich dann in den Kiosk gegangen und habe mir Zeitungen für junge Menschen gekauft und habe Mädchen ausgeschnitten. Und zwar nicht Models, sondern habe versucht, normale Mädchen überhaupt zu finden in diesen Zeitungen, was relativ schwer ist.
Und die Macken?
Die Macken habe ich dann, ich habe alle Macken, die mir eingefallen sind, aufgeschrieben und habe sie dann ausgeschnitten und ausgelost.
Welche sind nicht reingekommen?
Ja, sehr viele sind nicht reingekommen. Also wenn ich alle Macken an diese Mädchen geklatscht hätte, dann wären sie doch sehr bemackt geworden.
Ja, aber sie sind auch so nicht wirklich ohne. Also als Filmproduzent jedenfalls hat man garantiert eine helle Freude daran, diese Mädels dann auch in echt zu casten. Und ich als Filmproduzent hätte mir auch sofort dieses Drehbuch unter den Nagel gerissen, einfach weil die Sprache schon so großartig ist, weil du es wirklich hinkriegst, diese Jugendsprache so zu basteln, dass es eben nicht peinlich ist. Und das ist ja eine Kunst, wenn erwachsene Menschen versuchen, Jugendsprache zu kopieren. Also es gibt kaum etwas Schlimmeres als Erwachsene, die von Kids reden und die sich versuchen, das so anzupassen. anzubiedern, aber bei dir gelingt das extrem gut. Und ich habe mich gefragt, wie? Wem hast du da aufs Maul geschaut?
Ich glaube, ich habe versucht, nicht Jugendsprache zu schreiben. Das war mir nicht bewusst, dass ich das hätte tun müssen. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, wie ich mit 15 war, und ich war ja nicht cool. Ich habe ja keine coolen Sachen gesagt. Also konnte ich einfach ganz normal schreiben.
Das Buch heißt Mädchenmeute, und auf eine Meute der ganz anderen Art treffen die Mädels auf ihrer Reise. Sie befreien eine Hundemeute aus einem Autor. Nun heißt eine alte Theaterregel, Kinder und Tiere haben auf der Bühne nichts zu suchen. Was sucht die Hundemeute in deinem Buch?
Echt, das sagt man? Ja, ist ja keine Bühne, wäre jetzt meine Ausrede. Über Bücher gibt es die Regel, glaube ich, nicht, oder?
Nee, die gibt es nicht, die Regel, aber man kann ja auch mit jeder Regel brechen. Nichtsdestotrotz, was machen die Hunde in dem Buch?
Ja, die Hunde machen natürlich die Mädchen schlagartig ein ganzes Stück erwachsener als vorher. Sie müssen ja Verantwortung tragen und jemand erziehen. Also vorher sind sie in der guten Position, immer über Eltern meckern zu dürfen, weil die doof sind und die Regeln durchsetzen wollen. Und auf einmal sind sie irgendwie ein bisschen wie die Eltern der Hunde und müssen Regeln durchsetzen. Und genau, das ist ja Erwachsenwerden.
So, und jetzt sind wir tatsächlich auf einer Bühne und wollen doch mal einen Ausschnitt hören aus dem Roman Mädchenmeute.
Und zwar geht es, glaube ich, darum, wie diese Mädels gerade frisch im Wald ankommen, nachts. Ist es das?
Noch weiter vorne. Sie fahren gerade erst los. Ja. Okay. Soll ich dieses nehmen? Aha. Als meine Mutter mich am Anreisetag zum Bus brachte, hoffte ich immer noch, jemand würde mich spontan entführen. Treffpunkt war der Busbahnhof in Berlin, Abfahrt 21 Uhr. Oh, spannend, meine Mutter klopfte auf meinem Oberschenkel herum. Dass ihr nachts ankommt, ist das toll. Nee, ist es nicht, sagte ich. Meine praktische Draußenjacke raschelte, als ich die Arme bockig verschränkte. Der Bus vom Camp war leicht zu finden. Wildnis für wilde Mädchen war auf die Seite gesprüht und der Wald will nichts von dir, du willst was vom Wald. Der Bus sah aus, als wollte eines Tages mal ein großer Bus werden. Ein Mann nahm mir meinen Abenteuerrucksack ab. Der Mann war klein und dünn und hatte ein Eierpflaumengesicht. Der Schirm seines ehemals weißen Basecaps war gelb geraucht. Der Mann rauchte auch, als er meinen Rucksack hinten in den Bus schob. Dann schmiss er die Klappe zu. Na dann rein mit dir, sagte er mit kaputter Stimme. Als Letzte in den Bus zu steigen, war mein liebster Albtraum. Gleich nachdem ein Kurzvortrag über die weiblichen körperlichen Veränderungen in der Pubertät halten zu müssen, vor der ganzen Schule, und immer wenn man was sagen will, rufen alle ausziehen, auch die Lehrer. Ich hatte vorher meiner Mutter gesagt, dass ich pünktlich sein möchte und wir früh genug losfahren sollten. Sie denkt immer, sie und das Auto wären nicht gealtert. Zu Hause hatte sie noch ihre Haare zu einer wilden Mähne zupfen müssen, eine halbe Stunde, dafür, dass sie jetzt aussah wie unsere Katze, wenn sich der verhasste dicke Kater auf dem Grundstück blicken ließ. Echt, ich weiß nicht, was Eltern ständig an Kindern auszusetzen haben, die machen doch gar nichts. Wir sind Charlotte Nowak, sagte meine Mutter zu der schwarzhaarigen Frau, die vorne im Bus stand. Ich war noch halb draußen. Guten Tag, Frau Nowak. Hallo, Charlotte. Wir haben schon auf dich gewartet. Die Frau winkte kurz, dabei klapperten ihre Armbänder. Sie hatte 4 Ketten um den Hals mit Perlen so groß wie Puppenaugen. Sie lächelte, als hätte sie Zahnschmerzen. Diese Lego-Männchen-Frisur war eine Perücke, oder? Bis auf eine Weste mit 100 Taschen sah sie überhaupt nicht survivalmäßig aus. Sie gab meiner Mutter die Hand, ihr gelber Nagellack leuchtete wahrscheinlich im Dunkeln. Da konnte sie im Camp nachts den Weg zum Plumpsklo besser finden oder die Wildschweine blenden. Sie war die totale Wildschweinscheuche. Und warum sah sie so angespannt aus? Das sei der Bruno, sagte sie und zeigte auf den Busfahrer. Sie sei die Inken, die Ansprechperson. Sie würde gut auf mich aufpassen. Wieso wusste ich sofort, dass das gelogen war? Wohingegen mir meine Mutter ganz, ganz, ganz viel Spaß wünschte und mich zum Abschied drückte.
Wenn Sie in einer Buchhandlung der Wenn Sie in einer Buchhandlung der Ansprechperson Ihres Vertrauens den Titel nennen wollen, Mädchenmeute heißt der Roman von Kirsten Fuchs, ist erschienen im Rowohl Verlag, 462 Seiten, kosten 19,95 Euro. Kirsten Fuchs bleibt noch hier und erzählt uns gleich ihre neuesten Abenteuer im Bereich der Lesebühnen.
Ja, Kirsten Fuchs ist hier bei den Literaturagenten. Ich habe dazu gelernt, nochmal herzlich willkommen. Und zwar hast du ja nicht nur diesen Roman Mädchenmeute geschrieben, sondern bist wenigstens hier in Berlin wirklich vielen ein Begriff, weil du diese Lesebühnenszene seit Jahren sehr, sehr produktiv und sehr, sehr lustig belieferst. Jetzt hast du dein eigenes Baby, Fuchs und Söhne heißt es. Und ehrlich gesagt, ich gehe viel zu selten zu solchen Lesebühnen. Und was würdest du denn einfach Leuten, die vielleicht wie ich zu selten hingehen, erzählen, warum lohnt es sich da hinzugehen? Was macht den Reiz dieses Genres aus? Was ist an Lesebühnen so toll? Warum machst du das so gerne? Jetzt hast du drei Mikros.
Lesebühnen. Lesebühnen sind toll, weil sie wie so eine Art literarischer Stammtisch funktionieren. Also das ist eine feste Gruppe, die an einem festen Ort, an einem festen Wochentag immer wieder auftritt. Und man weiß also, worauf man sich einlässt, wenn man hingeht und 5 Euro bezahlt. Das sind kurze, witzige Geschichten. Immer die 6 Leute, die zu der Gruppe gehören, im Wechsel. Also ganz unterhaltsam und es geht schnell. Und 2 tolle Stunden sind das.
Dazu habe ich mal eine Frage ins Eingemachte hinein. Warum müssen Lesetexte auf der Bühne immer witzig sein bei euch?
Ja, das müssen sie nicht. Also wenn Kollegen sich entscheiden, nun heute keinen witzigen Text zu lesen, dann ist das innerhalb des Abends gut eingebettet. Wenn sich aber an dem Tag alle Kollegen entscheiden, nichts Witziges zu lesen, dann ist es natürlich eine Wasserglaslesung im Prinzip. Also dann sind wir im Literaturhaus. Und das heißt, dass in der nächsten Woche vielleicht weniger Leute kommen. Weil das ist ja schon schön, dass wir sie so gut unterhalten. Deshalb kommen sie ja wieder.
Aber Wasserglaslesung ist das eine, das machen, also sozusagen, das macht die Konkurrenz, die seriöse. Was ist bei euch das Getränk der Wahl?
Inzwischen sind die Kollegen alle älter und trinken Club Mate oder alkoholfreies Bier, glaube ich.
Hm? Ja, glaubt man.
Gib uns doch noch einen goldenen Tipp. Was braucht ein Text, um auf einer Lesebühne gut zu funktionieren?
Also der klassische Lesebühnentext hat einen Ich-Erzähler, der relativ nah am Autor auch dran ist. Und deshalb hat es ja auch diese Stammtisch-Atmosphäre, weil die Leute das Gefühl haben, dass man ihnen wirklich was von sich erzählt. Und das tun wir ja auch. Es ist alles wahr in diesen Texten.
Dann zauber doch jetzt mal ein bisschen Stammtisch-Atmosphäre hier in den Park am Gleisdreieck.
Ja, das ist ein Text, der nicht ganz aktuell ist, aber ich befürchte, er ist bald wieder aktuell. Er ist im weitesten Sinne über Germany's Next Topmodel. Und vielleicht gibt es eine nächste Staffel, vielleicht aber auch nicht. Wo ist die Schlumperhose? Na, wo ist denn die Schlumperhose? Schlumpert sie nachts allein in der Wohnung herum? Put, 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 Schlumperhosi. Weißt du, wo meine Schlumperhose ist? Frag ich Krishan. Welche meinst du? Fragt er zurück. Na, die graue mit den Beulen und Löchern, sag ich, die ein bisschen riecht. Also nicht schlimm stinkt, nur müffelt, die nach Zuhause und Gemütlichkeit riecht, die. Das ist doch meine, sagt er. Nee, nicht deine, du hast eine schwarze mit Beulen und Löchern, die riecht ganz anders als meine. Viel schlimmer, also viel doller nach Gemütlichkeit. Krishan kratzt sich am Kopf. Dann sagt er, dass er so eine Hose an mir noch nie gesehen habe. Noch nie. Ich trage doch stets schöne Kleider oder enge Jeans. Meine Schlumperhose ist nämlich eine Zauberhose, deshalb ist sie auch so schwer zu finden. Zieh ich die Schlumperhose an, verschwinde ich. Für Krishan werde ich komplett unsichtbar. Das ist gut so, ich will ja meine Ruhe. Krishan hat auch so eine Hose, die hat ein Loch im Schritt. Wenn er die anhat, kann ich ihn nicht sehen. Ich sehe eine Erhebung auf dem Sofa. Die Erhebung ist für mich nur insofern von Bedeutung, dass ich mich da nicht draufsetze. Wir könnten auch zueinander sagen, lass mich in Ruhe. Aber die Schlumperhose anziehen ist weniger abweisend und funktioniert viel besser. Der andere bekommt gar nicht mit, dass man lass mich in Ruhe gesagt hat. Der andere denkt, der würde einen von ganz allein in Ruhe lassen. Ach, da ist sie ja, die Schlumperhose. Der kleine Ausreißer hat versucht, heimlich Richtung Waschmaschine zu krabbeln. Komm her, nix da, ich brauch dich. Ich will Germany's Next Topmodel ansehen. Dazu muss ich die Schlumperhose anhaben. Aus Protest. Eine politische Schlumperhose sozusagen. Eine, mit der ich mich gegen dieses überdrehte Schönheitsideal wehren will. Wehren muss. Ich werde vom Sofa aus die Welt verbessern. Nur durch unattraktives Sitzen in Schlumperhose. Ja, ich sehe die Sendung immer im Internet. Da kann man die Werbung ausblenden. Im Fernsehen kann ich mir das nicht ansehen. In den Werbepausen kommt Werbung für Schokoladeschuhe und Schminke. Schokoladeschuhe und Schminke, Schminke, Schminke. Wächst mir ein Glied aus Verzweiflung. Krishan guckt im Fernsehen was anderes. Bei ihm wird immer geschossen und laut gestorben. Noch nie gab es in seinen Filmen ein langsames Auto oder ein Dialog, bei dem man nicht genau wusste, was die Gesprächspartner meinen. Ich habe Kopfhörer auf und das ist mir auch ganz wichtig in unserer Beziehung, dass ich zum Beispiel auf dem kleinen Ende des Sofas sitze, um sagen zu können, guck, wie wenig Platz ich wegnehme. Und dass ich mit den Kopfhörern Germany's Next Topmodel ansehe, um zu zeigen, guck, wie rücksichtsvoll ich bin. Um dann aber irgendwann mal hinter meiner kleinen Laptop-Deckung hervorzuschnipsen und zu sagen, Süßer, haben die den gerade erschossen da bei dir? Krishan zuckt zusammen, als wäre er selbst erschossen worden. Ich ermögliche ihm perfektes Erlebnisfernsehen. Diese kleine Spielerei ist nur möglich, weil Germany's Next Topmodel nicht meine volle Aufmerksamkeit benötigt. Ich denke gar nichts, wenn ich das ansehe. Fast nichts. Eigentlich ist es so ähnlich wie meditieren, aber mit Augen auf und Fernseher an. Mein Bruder hat jahrelang auf den Satz meditiert, die Stille ist ein Geräusch. Ich meditiere zu, ja, die ist hübsch, aber ganz schön dünn. Ja, die aber auch, aber ganz schön dünn. Ja, die aber auch, aber ganz schön dünn. Alter, Beine wie Heizungsrohre. Hat die da Achselhaare? Was ist denn das da an der dran? Ach, das sind die Arme. Oh. Wenn die im Fernsehen so dünn sind, müssen die in echt noch viel dünner sein. Ich weiß das, ich war schon mal im Fernsehen. Da sah ich aus, als bestünde ich hauptsächlich aus Oberschenkeln. Oberschenkel, die aussehen, als könnte ich heute aufhören zu essen und würde erst in 5 Wochen Hunger kriegen. Perfekt geformte Vorkriegsoberschenkel. Die durchschnittlichen Körpermaße dieser Mädchen sind übrigens 86, 66, 93. Und das auf durchschnittlich 1,78 Körpergröße. Ich muss zu Hause lange nach was suchen, das den Umfang von 66 Zentimeter hat. Sogar meine kleinen Sofakissen sind dicker. Ich lache ausgelassen. Am Ende finde ich etwas, das 60 Zentimeter Umfang hat. Meine Oberschenkel. Ich lache noch ausgelassener. Ich habe also 2x Traummaße. Okay, an der falschen Stelle, aber egal. Ich stehe auf 2 Supermodels. Dankeschön.
Supermodel Kirsten Fuchs, tausend Dank. Und seit neuestem gibt es die eigene Lesebühne Fuchs und Söhne jeden 3. Mittwoch im Monat im wahrscheinlich bald auch total hippen Moabit. Und zwar im Gemeindesaal Moabit. Das wiederum klingt jetzt nicht so besonders hip. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war tatsächlich mal ein Gemeindesaal. Also da ist so eine schöne Holzbalustrade und es ist ein ganz gemütlicher, schöner Raum. Wir haben auch eine Orgel, die niemand spielen kann, aber sie ist da.
Und da werden dann Clubmate und alkoholfreie Biere getrunken?
Ja, sonst ist da alles so wie in anderen Clubs, bloß dass eine Orgel da ist.
Also unbedingt hingehen, wenn Sie sich über die genauen Termine nochmal informieren möchten, auch im Netz zu finden unter Fuchs und Söhne in einem Wort. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Kirsten Fuchs.
Dankeschön. Kommen wir jetzt zu einem ganz ungewöhnlichen Buch mit einem ungewöhnlich gewöhnlichen Titel. Es heißt Karl Heinz. Der Autor ist Billy Hutter. Er ist Aktionskünstler und verdient sein Geld mit Haushaltsauflösungen und dem Restaurieren alter Möbel. Er hat sich für uns aus Ludwigshafen auf den Weg zum Parkfest gemacht. Dafür herzlichen Dank und herzlich willkommen, Billy Hutter.
Ja, toll, dass ich da sein darf.
Billy Hutter, der erste Satz Ihres Romans lautet Schluss mit Karl Heinz. Das klingt so, als müssten Sie sich von Ihrer Titelfigur gewaltsam losreißen. Wie sind Sie denn auf diesen Karl Heinz gestoßen und wieso müssen Sie ihn jetzt regelrecht von sich stoßen?
Naja, ich habe ja, so sagt man, 25 Jahre an diesem Buch geschrieben. Also vor 25 Jahren habe ich den Haushalt dieses Karl-Heinz entrümpelt und fand es ganz interessant, was ich da gefunden habe. Aber 25 Jahre sind nun mal eine sehr, sehr lange Zeit. Ich wollte noch mal was anderes in meinem Leben anfangen. Ja, deswegen ist jetzt Schluss mit Karl-Heinz.
Was fanden Sie so interessant damals, dass Sie es nicht weggeworfen haben?
Zunächst mal, es war eine volle Wohnung. Also volle Wohnungen sind für uns immer Schatzkammern, ja? Also waren keine Verwandten da, die da schon was weggenommen hatten. Und irgendwie schien mir der Mann auch so ein paar Marotten zu haben, die sehr auffällig waren. Zum einen hat er sein Leben komplett dokumentiert, von den 20er Jahren bis zum Tod. Und du machst einen Schrank auf und da liegen 30 Regenmäntel drin. Also warum sammelt ein Mensch 30 Regenmäntel? Das hat mich so ein bisschen gereizt. Aber es war eine ganz normale Entrümpelung. Ich hätte auch über jeden anderen Fall so einen Text machen können eigentlich, ja.
Und es war auch ein ganz normaler Tod. Also er hat keinen glamourösen Tod. Ist er nicht gestorben? Oder ist das jetzt ein Spoiler?
Nee, das ist eigentlich ein kleiner Fehler, ja. Also man hat den Karl-Heinz-Tod im Rhein gefunden. Was da jetzt wirklich passiert ist, weiß ich nicht, ja. Also vermutlich Suizid, aber er kann genauso gut einen Unfall gehabt haben oder... Ihr könnt auch an ein Verbrechen denken, schreibe ich am Ende.
Jetzt sind Sie damit beschäftigt oder waren auch jahrzehntelang damit beschäftigt, Wohnungen auszuräumen, haben auch Ihre Verkaufsräume in einem Keller. Und irgendwo schreiben Sie, ich betrachte die Welt nicht von einem Turm, sondern aus diesem Keller heraus. Wie sieht man die Welt von diesem Keller aus? Was sieht man von dort, was man möglicherweise vom Turm aus eben nicht sieht?
Naja, das ist ja schon ein bisschen vieldeutig. Also Turm kann natürlich stehen für Literatur oder ein intellektuell geprägtes soziales Milieu, auch für Metropole. Und Keller steht nun mal für die hups einfachen Leute oder für Provinz oder... Naja, außerdem arbeite ich ja selbst immer in diesem Keller. Ja, es ist gar nicht weit hergeholt. Ich restauriere meine alten Möbel in einen Keller und sehe da die Passanten oben vorbeilaufen.
Das Fernsehen ist ja zurzeit voll von Sendungen über Trödler, die Raritäten in Kellern finden, oder über Container, Lagerhallen, die ersteigert werden von Profihändlern, die dann auf der Suche sind, Schätze zu finden und die dann zu verkaufen. Was halten Sie von diesen Sendungen und woher kommt dieses Interesse an Trödel und Hinterlassenschaften?
Naja, ich habe leider keinen Fernseher, ja. Ich musste mich da so ein bisschen eingucken. Also ich denke eigentlich überwiegend, das ist ein voyeuristischer Blick auf Messis. Ja. Ich kann also von meiner Berufserfahrung her sagen, das Entrümplergewerbe ist in einer Krise. Als ich damit angefangen habe, war das eher so Abschöpfen von Wohlstandsrahmen. Ja. Und inzwischen geht es da schon eher um Armut, um Billigflohmarktsachen.
Kommen wir zurück zu Karl-Heinz. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich einmal einen 220 Seiten langen Roman über einen solch langweiligen Menschen wie Karl-Heinz Nacksch lesen würde. Das liegt aber auch daran, dass ich dran geblieben bin, dass Sie sehr menschenfreundlich, subtil und spannend erzählen. Verraten Sie mir doch, wie haben Sie das gemacht? Wie bringt man Spannung in eine eigentlich ganz langweilige Lebensgeschichte?
Naja, ein Abenteuerroman ist ja Karl-Heinz jetzt auch nicht geworden. Ja, ich denke schon, man muss ihn ganz langsam lesen, vielleicht auch zweimal lesen, um ihm auf die Spuren zu kommen. Aber die Frage zielt ja eher so nach einer literarischen Methode. Also wie habe ich das gemacht? Ich will es mal vergleichen mit so einer Schatzsuche bei Kindergeburtstagen. Also ich habe immer wieder mal so kleine Hinweise gestreut oder auch Rätsel, um euch bei der Stange zu halten. Außerdem gibt es auch so zwei Leitmotive, die den Text durchziehen. Ah, Roman war auch die Frage. Roman, also als der Text fertig war, dann habe ich mir den angeguckt und habe gesagt, ja, was ist das jetzt? Ja? Also es war klar, es ist kein Gedicht und wir haben dann einfach so Roman drüber geschrieben. Ja? Also es ist eine ganz unklare literarische Gattung, würde ich mal sagen.
Ganz spannend ist, Karl-Heinz hatte so einen Taschenkalender, also das ist im Grunde so dieses Modell, was man so als guter Kunde irgendwann dann am Jahresende von seiner Apothekenfachkraft in die Hände gedruckt bekommt, und das war eine ganz, ganz wichtige Quelle für Sie, und wir werden daraus gleich, glaube ich, auch einen Auszug hören vielleicht. Auf jeden Fall hat Karl-Heinz diesen Taschenkalender selbst Memoiren genannt. Da stehen dann so Sachen drin wie, ich zitiere mal eben, Samstag, 6. Dezember 1958, Besuch von Harry Säbel aus zur Zeit Mühlacker bei uns in Ludwigshafen und eine Übernachtung. Sonntag, 7. Dezember 1958, Abreise von Harry Säbel bei Nebel von Ludwigshafen nach zur Zeit Mühlacker. Wie kam Karl-Heinz denn jetzt bitte schön dazu, sowas Memoiren zu nennen?
Ja, ich meine, er hat das aufgeschrieben, was ihm wichtig war. Also uns mögen andere Sachen wichtig sein, ja, aber die Sonntagsausflüge in die Pfalz, das war sein Ding, ja, deswegen hat er das niedergeschrieben. Ich glaube nicht, dass er geplant hat, seine Sachen zu veröffentlichen, ja.
Es gäbe eine Möglichkeit, das Buch auf Bedeutung, auf Sensation hin zu frisieren. Es gibt nämlich noch eine Figur, die immer wieder mal am Rande auftaucht. Ein Mann, der im gleichen Viertel wie Karl-Heinz aufgewachsen ist. Er wird immer nur der dicke Nachbarsjunge genannt. Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem bürgerlichen Namen, mit dem er in die Weltgeschichte eingegangen ist, Helmut Kohl?
In Ludwigshafen gibt es zwei Sachen. Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, BASF und Helmut Kohl. Also es wäre... Ich fand es zu platt, ja. Aber trotzdem will ich sagen, die haben sich wirklich gekannt, ja. Also es war ein unmittelbarer Nachbarsjunge, die sind zusammen in die gleiche Grundschule und aufs gleiche Gymnasium gegangen. Insofern lasse ich ihn schon so ein bisschen geistern durch dieses Buch.
Aber es ist doch aufregend, sich vorzustellen, da kommen zwei Menschen aus dem gleichen Milieu, gleiche Lebensumstände. Der eine wird Bundeskanzler, der andere stirbt unter ungeklärten Umständen im Rhein.
Ja, das mag so sein, ja. Ich bin ein unbedeutender Literat geworden. Ich komme auch aus dem gleichen Kaff, ja. Also,
Es gibt eine Szene, die ich nicht ganz verstanden habe. Sie haben in den letzten Jahren, Sie haben gesagt, 25 Jahre haben Sie an dem Buch gearbeitet, viele der Orte besucht, zu denen Karl-Heinz auch Ausflüge gemacht hat mit seinen Eltern. Und einmal waren Sie in einem Ausflugslokal, von dem Sie sagen, das ist seit 30 Jahren unverändert. Und Sie sehen da eine Bedienung und denken sich, Mensch, die könnte Karl-Heinz gekannt haben. Aber Sie sprechen die nicht auf Karl-Heinz an. Warum lassen Sie diese Möglichkeit, einen Zeitzeugen des Lebens von Karl-Heinz so vorbeiziehen?
Ich versuche, das Leben zu rekonstruieren anhand von Hardware, sage ich mal. Also anhand von dem, was ich bei dieser Entrümpelung gefunden hätte. Also es wäre für mich zu weit gegangen, dann auch noch den Kanzler anzuschreiben, ja, ob er sich an seinen Jugendfreund erinnert. Ja. Zudem, ich wollte auch keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Diese Lücken, die es da gibt, ja, die fand ich eigentlich ganz toll, um über mich nachzudenken, um über Gesellschaft nachzudenken.
Und das ist ja eigentlich auch genau das, was uns zu der nächsten Frage führt. Sie sagen irgendwo an irgendeiner Stelle, eigentlich steckt in jedem von uns so etwas wie Karl-Heinz oder ein Stück von Karl-Heinz. Was meinen Sie damit?
Ach ja, ich meine, wir sind ja alle irgendwie so in den Konventionen gefangen oder wollen mehr aus unserem Leben machen als wir können, ja. Insofern, Karl-Heinz ist ein schräger Vogel. Ich bin vielleicht auch ein schräger Vogel, ja. Aber da steckt auch so viel Allgemeingültiges drin, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ja. Also, ich sag's mal so, ich bin ein alter Linker, ja. Also, wie kann ich autonom leben? Darum geht's mir eigentlich, ja. Karl-Heinz hat es leider nicht geschafft, ja.
Wie ein schräger Vogel über den anderen schrägen Vogel schreibt, das hören wir nach der nächsten Musik. Und während Ian Curtis verklingt, kehren wir zurück zu dem Buch über den vermeintlichen Selbstmörder Karl-Heinz Nacksch. Bei uns ist Billy Hutter. Er hat als Entrümpler Karl-Heinz' Wohnung eigentlich auflösen sollen, war aber von dessen Hinterlassenschaften so fasziniert, dass er aus dessen Unterlagen sein Leben rekonstruiert hat. Und eine Sache, die besonders wichtig war für Karl-Heinz, war das Auto, sein Opel-Auto. Und über das hören wir jetzt mal eine Passage.
Genau. Unser Opel-Auto. Wenn ich mir ansehe, wie Karl-Heinz seine positiven Regungen auf die Welt, die ihn umgibt, verteilt, so folgt nach Vater und Mutter an zweiter Stelle das Opel-Auto. Genauer gesagt, es handelt sich im Laufe seines Lebens um mehrere Generationen von Fahrzeugen, die zu einem ideellen Ganzen verschmelzen. Zu unserem Opel-Auto. Im April 1962 wird der Opel in Heidelberg von einem die Vorfahrt missachtenden Wagen mit aller Wucht gerammt und umgeworfen, wie es in einem Schreiben des mit der Schadensregulierung beauftragten Rechtsanwalts heißt. Mit eingedrücktem Dach, es ist auch von zerbeulten Türen und Kotflügeln, von gesplittertem Holz und gebrochenem Glas die Rede, liegt er auf der Seite wie ein verwundetes Pferd. Ein Anblick, der zu einem Haiku-Gedicht verleiten könnte. Oder zu einem längeren bezieht man das Unglück der Mutter mit ein, die vom rechten Vordersitz auf den linken Hintersitz geschleudert wird. Hierbei wurde ihr Kopf von der Rückenlehne derart unglücklich und stark nach vorne abgekröpft, dass sie fast erstickt wäre. Dies haben auch noch die beiden Polizeibeamten Hirn und Gutfleisch von der Heidelberger Verkehrspolizei festgestellt und insbesondere das Röcheln vernommen. An Eidesstatt versichere ich an dieser Stelle, dass die Namen der zwei Polizisten nicht meiner Fantasie entsprungen sind und dass ich mich auch nicht erdreistet hätte, sie auszuwählen. Vielmehr habe ich lange darüber gegrübelt, ob die Bildung des Teams Hirn und Gutfleisch auf eine Laune ihres Dienststellenleiters zurückzuführen ist und wie die Verteilung der Aufgaben bei diesem Paar ausgesehen haben mag. Gutfleisch, du bist der Mann fürs Grobe. Die verstauchte Halswirbelsäule der Mutter führt glücklicherweise nicht zu bleibenden Schäden und kann mit Dampf, Massage und Gymnastik behandelt werden. Für das Auto dagegen gibt es keine Rettung mehr. Am 23.07.1962 übernimmt es der Schrotthändler. Der Schrottwert wird auf 90 D-Mark festgesetzt. Es hat 144.000 Kilometer zurückgelegt.
Vielen Dank. Sie haben vorhin angedeutet, Sie haben das Buch aus der Hardware geschrieben. Was haben Sie denn eigentlich alles in dem Nachlass von Karl-Heinz gefunden?
Naja, auch so ganz intime Sachen, also seine Pornos. Aber ich will mal, also diese Gegenstände üben für mich einen ganz tollen Reiz aus. Ja? Er schreibt einmal, da war er 25 Jahre alt im Jahr 1954, Papa schlägt mich im Keller mit dem Stock. Naja, ich habe den Stock gefunden, ja. Das finde ich unheimlich hart eigentlich, ja.
Bleiben wir doch mal bei den intimen Details. Sie haben ja von dem Apothekenkalender erzählt, in dem er seine Memoiren reingeschrieben hat. Und das war ja auch die Grundlage für die kommende Szene, die Sie jetzt lesen, mit dem schönen Titel Erregung. Bitte.
Erregung. 1958 ist für Karl-Heinz ein Jahr, das vom Anblick nackter Körper, sexuellem Drang und am Ende von einer geheimnisvollen Bekanntschaft geprägt wird. Im Januar tritt er dem Oblied, Bund für Körper- und Geisteskultur in Darmstadt, einem traditionsreichen FKK-Verein, bei. Die Aufnahme setzt eine genaue Kenntnis der Persönlichkeit des Antragstellers voraus, heißt es in einem ausgefüllten, aber nicht abgesandten Antrag. Um gewissenhafte Beantwortung der Fragen wird gebeten. Welchen ähnlichen Vereinigungen haben Sie angehört oder gehören Sie noch an? Karl-Heinz macht keine Angaben. Haben Sie sportliche Interessen? Ja, schreibt Karl-Heinz, für Schwimmen, Tischtennis und Federball. Leiden Sie an irgendwelchen Krankheiten oder deren Folgen? Nein, antwortet Karl-Heinz. Was kann für das Bundesleben von Ihnen geboten werden? Karl-Heinz macht keine Angaben. Erst wenn wir Bar der Gleiderall umweht von linden Lüften, begeistert springen nach dem Ball mit leicht beschwingten Hüften, wird im Geländelied der Lichtfreunde gesungen. Allzu lind können die Lüfte Anfang 58 nicht gewesen sein. Noch im März wird das Opel-Auto bei der sonntäglichen Spazierfahrt im Schnee stecken bleiben. Am 20. Januar notiert er unverdrossen: Fahrrad. Im Schnee nach Weiterstadt. Erstmals Oblied FKK-Gelände besichtigt. In den folgenden Wochen wird er einige Male das Hallenbad von Frankfurt-Fechenheim besuchen. Erstmals beim FKK-Schwimmen. Ansonsten verlaufen die ersten Monate des Jahres im bekannten Rhythmus. Am 2. April wird zum Schutz der geplagten Nerven endlich das Doppelfenster in meinem Zimmer, Ludwigshafen, Wittelsbachstraße 82, montiert. Taschenkalender, Freitag, 18. Juli 1958. Semesterschluss an der Technischen Hochschule Darmstadt, Eisenbahn, nach Neu-Isenburg, FKK besichtigt und nach Frankfurt. Einmal imitiert. Mittwoch, 23. Juli 1958, Eisenbahn nach Frankfurt. Mittagessen, Kaffee, einmal richtig. Wer sich wie wir mit Karl-Heinz kryptischen Aufzeichnungen eingehend beschäftigt hat, wird entschlüsseln, dass er sich bei den Umschreibungen einmal imitiert und einmal richtig um unterschiedliche sexuelle Praktiken handelt, über die ich nicht weiter spekulieren will. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass er sich dabei professioneller Hilfe bedient hat. Dies will allerdings nicht recht mit der Ethik der Lichtfreunde übereinstimmen. In der Fortsetzung ihres Geländeliedes heißt es: Dann sind verwandelt wir geschwind und gar nichts anderes eben, als jeder wieder wie ein Kind, das spielen will und leben.
Vielen Dank, Billy Hutter.
Hey, mein Verleger steht da draußen an der Draisine und versucht, Bücher zu verkaufen.
Verwandelt wie geschwind ist man auch bei der Lektüre dieses Buches, das deutsche Geschichte aus einer ganz unerwarteten Perspektive, der eines Entrümplers erzählt. Ein Buch, das sehr subtil, sehr menschenfreundlich herkommt.
Und der Verleger, von dem gerade die Rede war, ist vom Metrolith Verlag. Das Buch von Billy Hutter ist dort erschienen. 240 Seiten mit etlichen Abbildungen aus dem Nachlass von Karl-Heinz. Kosten 25 Euro. Unbedingt kaufen.
Und wenn Sie das Buch und den Autor in aller Ausführlichkeit kennenlernen möchten, haben Sie am morgigen Montagabend dazu Gelegenheit. Dann liest Billy Hutter im Buchs. Das ist der Buchladen neben der Volksbühne. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Als Kind spielte sie mit Thomas Mann und Gerhard Hauptmann Krocket. Sie wurde von Oskar Kokoschka gezeichnet, spielte in Murnaus Nosferatu mit, war Begleiterin Charlie Chaplins, als dieser in den 1920er Jahren Berlin besuchte. Und schließlich behauptete sie, sie sei die Entdeckerin von Marlene Dietrich. Viele schillernde Geschichten umgeben Ruth Lanzhoff-York. Die von ihr selbst geschriebenen Zeitungsgeschichten sind in diesen Tagen im Aviva Verlag erschienen. Und immer, wenn es um schillernde Geschichten und Figuren geht, tritt bei den Literaturagenten die Autorin, Journalistin und Übersetzerin Pieke Biermann auf den Plan. Und die hat uns heute das Buch Das Mädchen mit wenig PS mitgebracht. Herzlich willkommen, Pieke.
Hallo.
Wenn man das so hört, wo Ruth Lanzhoff-York, die 1904 in Berlin geboren wurde, wo die sich überall rumgetrieben hat in den goldenen 20ern hier in der Stadt, fragt man sich doch, warum kennt man die Ruth Lanzhoff-York heute kaum noch?
Ja, sie ist in weitesten Kreisen immer noch unberühmt oder schon wieder unberühmt, so hat sie das selber mal genannt. Ich weiß das auch nicht, wahrscheinlich war sie einfach zu schön und zu schillernd oder sie war einfach zu androgyn und zu kosmopolitisch oder sie war einfach zu intelligent. Oder sie hat einfach nicht in die Männer-Nachkriegswelt gepasst, denn sie musste ja 37 spätestens nach Amerika flüchten, weil sie eben Jüdin war und in Deutschland nicht mehr schreiben konnte und auch nicht mehr leben konnte.
Das Buch heißt Das Mädchen mit wenig PS und ja. Das versammelt eben Feuilleton-Texte aus den 20er Jahren. Und man muss ja sagen, das war echt ein Haifischbecken damals. Da waren richtig, richtig gute Leute in der Konkurrenz. Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, Alfred Kerr, also wirklich grandiose Autoren, die das Großstadtleben auch wirklich mit allen Licht- und Schattenseiten grandios skizziert haben. Wenn man jetzt aber diese Texte von Ruth Lanzhoff-York liest, dann reibt man sich eigentlich die Augen, wie problemlos ihre Texte da mithalten können. Wie würdest du die beschreiben?
Ich würde erstmal noch ein paar Leute ergänzen, die auch so namhaft sind, aber zufälligerweise keine Männer. Also wir haben da Vicky Baum, wir haben da Erika Mann, wir haben da Lilly Grün, wir haben da Helen Hessel und. Also man kann das gar nicht, die Sendung würde das sprengen, glaube ich, wenn wir die alle aufzählen würden. Das heißt, mit wem hält sie denn eigentlich mit? Warum muss sie dann mit Männern mithalten? Es gab damals, als sie geschrieben hat und die anderen Frauen geschrieben haben und auch erfolgreich publiziert haben, eben eine unglaublich große Gruppe von ganz tollen Frauen, die über Geschlechtergrenzen gesprungen sind, die bisexuell waren, die Autos gefahren haben, die sportlich waren, die einfach was gemacht haben, was sich angeblich nicht gehört für Frauen, aber nach diesem katastrophalen Ersten Weltkrieg eben in dieser Art von turbulenten, wilden, bewegten Zeiten, wo eigentlich nichts mehr so richtig stimmte, auch die Freiheit genutzt haben, die unerhörte Freiheit. Und das ist ja das Spannende an denen allen.
Was sind denn die Themen der Texte von Ruth Lanzhoff-York, die in diesem Band versammelt sind?
Ja, das ist auch so ähnlich zahlreich, würde auch die Sendung wahrscheinlich sprengen. Fassen wir es mal so zusammen. Es ist Mode, es sind Autos, es ist Männer und Frauen natürlich immer. Es sind Alltagsdinge auch ganz häufig, es ist ganz viel Reisen und es sind ganz viele so kleine spöttische Glossen, Personen, die beschrieben werden und die so auch in verschiedenen Genres beschrieben werden. Das ist eben auch eins ihrer Kennzeichen. Sie hat einen unglaublichen Witz und zwar eine vertrackte Ironie. Und sie ist eine Genresprengerin, also die schreibt mal irgendwie zwei Briefe oder sowas, dann schreibt sie ein richtig kleines typisches Feuilleton, dann macht sie was, das glaube ich sollte ich gleich mal vorlesen, so ein Beispiel, wie sie die Beschreibung einer typischen Person weiblichen Geschlechts dieser Zeit anlegt, das ist schön.
Also spann uns hier nicht auf die Folter, lies es doch einfach gleich.
Okay. Ich darf ich kurz vorher noch ergänzen, dass also ein besonderes Beispiel für ihren Witz ist,
Sie hat ein Stück geschrieben über die, sozusagen die Frauen in jener Zeit, also diese intellektuellen, schreibenden, witzigen, Irmgard Keun gehört natürlich auch dazu, als wenn das eine Art Geheimbund wäre. Und der Geheimbund hat vor allen Dingen das Motto, es freut uns, wenn wir Gegner haben, die wir auf ihre eigenen Kosten lachen machen können. Also diese Art von gelassener Ironie würde ich mir heute für die Frauenbewegung immer wünschen. Aber jetzt der Steckbrief eines jungen Mädchens. Hier, der ist es? Ja? Gut. Nicoletta trägt einen Scheitel in der Mitte ihrer schwarzen Haare und die Ohren nackt. Ich mache ihr keine Wasserwellen, aber sie hat Naturlocken und nie manikürte Hände, sagt der Coiffeur. Nicolettas Figur ist wunderbar. Ihr passt einfach alles, nur bei diesen Beinen. Sie ist wohl etwas stark kokett. Der Ausschnitt ist ihr nie tief genug und immer alles reichlich eng um die Hüften und nie was drunter. Und ihre Rechnung bezahlt sie auch nicht regelmäßig, sagt die Schneiderin. Was nun die Männer alle an ihr finden. Mein Fall wäre sie ja nicht, wenn ich ein Mann wäre, sagt die beste Freundin. Nicoletta, so geschickt. Neulich hat sie eine Zündkerze auseinandergeschraubt. Es war 2 Jahre nötig und ich musste sie dann wieder zusammenbringen. Aber einfach so mit ihren kleinen Fingern das Isolierporzellan vom Gewinde runter, die Elektroden raus. Wunderbar, sagt der Chauffeur. Vom Wagen vom Papa von Nicoletta. Ja, ich weiß natürlich gar nichts von Nicoletta. Mir erzählt sie ja nie, was sie tut und treibt. Aber unordentlich ist sie, sagt die Mama. Sie ist jedenfalls von allen Damen, mit denen ich gerne tanze, die eleganteste, sagt der Papa. Donnerwetter! Intellektuell ist die Nicoletta, Bücher liest die, klug ist die, Wissen tut die, kaum zu glauben, sagt der Stallmeister. Unerhört sportlich durchtrainiert, Muskeln wie ein Soldat, ihre Backhand ist sehenswürdig und schwimmen tut sie wie Arne Borg, sagt der Onkel, Universitätsprofessor. Der einzige wirkliche Gentleman, den wir kennen, ist Nicoletta, sagen die 5 Brüder, aber das liegt an ihnen. Und was soll man von Nicoletta sagen? Seufzen ihre Anbeter. Nicoletta, sie ist nicht zu beschreiben.
Vielen Dank, Pieke Biermann. Wirklich ein kleines literarisches Kunststück, wie das aufgebaut wird. Nicoletta wird beschrieben von Menschen, die sie umgeben. Ja. Sie kommt nicht zu Wort. Thomas Mann hat übrigens bei dem Roman Lotte in Weimar genau diesen Trick gemacht, als Einstieg für den Roman.
Aber das ist natürlich der Kommentar von Ruth Lanzhoff-York zur Stellung der Frauen. Die gibt's gar nicht, dass die selber redet. Die wird beschrieben in allen möglichen Facetten. Die ist Objektbuster. Besser kann man es nicht sagen.
Was mich immer wieder überrascht, ist die Kürze dieser Texte. Klar, die waren für die Zeitung geschrieben, da ist nicht Platz für große Abhandlungen. Aber ich habe den Eindruck, Ruth Lanzhoff-York benutzt diese Kürze auch, um Wirkung zu erzielen.
Ja, Pointen zu setzen, klar. Und fettfrei zu schreiben, das trainiert auch sehr. Das ist natürlich ganz wunderbar disziplinierend, wenn man
nicht
kurz sein muss.
Das ist schön, fettfrei. Fettfrei schreiben.
Ja. Schön. Wir sprechen ja hier bei den Literaturagenten auch immer gerne über die Literaturszene in Berlin. Und da muss man dem Aviva Verlag doch ein wirklich großes Kompliment machen. Denn nicht nur dieses Buch ist da erschienen, sondern die ganzen Autoren, die Sie gerade erwähnt haben, werden von denen verlegt.
Ja, da muss man wirklich Britta Jürgs, die den Aviva Verlag aufgezogen hat, ein ganz großes Lob machen und ein ganz großes Dankeschön, weil das ist eine Nische, die Gott sei Dank existiert und wir sollen alle ganz dankbar sein. Und übrigens, der Herausgeber vieler dieser Texte ist Walter Fenders, dem soll man auch mal öffentlich Dankeschön sagen, weil das gibt es viel zu selten.
Ja, so sieht das nämlich aus und das ist also der neueste Streich aus diesem Aviva Verlag. Ruth Lanzhoff-York, das Mädchen mit wenig PS, Feuilletons aus den 20er Jahren. 224 Seiten mit 50 schillernden Texten von Ruth Lanzhoff-York und einer Lebenschronik kosten 19,90 Euro.
Und wer sich noch eingehender über das Leben von Ruth Lanzhoff-York informieren möchte, dem sei die gerade im Insel Verlag erschienene Biografie Die vielen Leben der Ruth Lanzhoff-York empfohlen. Wäre übrigens auch kein schlechter Titel für deine Autobiografie, Die vielen Bücher der Pieke Biermann, oder?
Ach, ich schreibe doch keine Autobiografie. Das machen andere Leute. Die schreiben dann meine Autobiografie.
Du schreibst fettfrei, ne?
Ja.
Vielen Dank, Pieke.
Tausend Dank.
Danke auch.
Vergessen Sie bitte sofort alles, was Sie dachten, über Harald Martenstein zu wissen. Von wegen Zeitkolumnist, Tagesspiegel-Kolumnist, Radio 1-Kolumnist. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Biografie von Harald Martenstein. Was Sie wahrscheinlich noch nicht wussten, Harald Martenstein war Frontmann einer, sagen wir mal, halbwegs prominenten Band. Also die wäre fast ganz groß rausgekommen. Er arbeitete als Hotelportier in Berlin, Hauptstadt der DDR. Er war Broilerbrater auf Hiddensee. Und er behauptet von sich sogar mehrfach im Knast gesessen zu haben. Und zwar verrät er das alles schonungslos in seinem neuen Buch Schwarzes Gold aus Warnemünde, geschrieben gemeinsam mit Tom Peukert. Und jetzt ist er hier, Harald Martenstein. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke.
Danke. Bevor wir hier mal einsteigen und über das Buch sprechen, der beginnt mit einem Paukenschlag. Und deswegen musst du diesen Anfang einfach jetzt mal kurz vorlesen.
Okay. Wir alle kennen diese Bilder aus dem Herbst 1989. Selbst wenn wir zu jung sind, um dabei gewesen zu sein. Die Flüchtlinge in der Prager Botschaft, die durchtrennten Stacheldrahtzäune an der ungarischen Grenze, Staat ohne Volk, der Untergang. Und dann die Pressekonferenz von Günter Schabowski. Er hieß doch Schabowski. Diese Pressekonferenz mit dem berühmten Zettel, den er irgendwie zerstreut, aus seiner Jackentasche zieht und zögernd vorliest. Soeben wird mir mitgeteilt, dass an der Ostseeküste der Deutschen Demokratischen Republik umfangreiche Erdölvorkommen entdeckt worden sind. Nach den Angaben unserer Geologen handelt es sich um die größten bisher bekannten Lagerstätten der Erde. Die Regierung der DDR hat sich entschlossen, ihnen mitzuteilen, dass ab sofort Öl zur Verfügung steht. Pause, Stimmengewirr, Fragen. Soweit ich weiß, gilt das ab sofort, unverzüglich. Ich kann mir in dieser Szene sein Gesicht wieder und wieder ansehen, aber ich entdecke da weder Freude noch Triumph oder Stolz. Er schaut verblüfft. Manchmal passieren Sachen, die sind so unwahrscheinlich, dass du dich nicht mal freuen kannst. Dein Klo ist wieder mal verstopft, nichts hilft. Du ziehst dir also fluchend Gummihandschuhe an, greifst in den Abfluss, fühlst etwas und plötzlich ziehst du ein 2 Kilo schweres Golddiadem aus dem 14. Jahrhundert ans Licht. Ich denke mal, in diesem Moment hast du den gleichen Gesichtsausdruck wie Schabowski an jenem 9. November 1989. Ich war damals dabei. Ich saß in der Pressekonferenz. Ich war Korrespondent in der DDR für die Zeit. Wir hatten mehrere Mitarbeiter und ich bin eigentlich eher der Mann für die Geschichten am Rande gewesen, so Glossen. Irgendjemand muss an dem Tag krank gewesen sein, sonst hätten die nicht mich geschickt. Aber sogar mir war klar, dass die Fluchtbewegung jetzt aufhören würde. Unverzüglich. So kam es ja auch. Die DDR war jetzt reich. Das reichste Land der Welt, falls stimmte, was Schabowski gerade vorgelesen hatte.
So beginnt also dieser Wahnsinn Harald Martenstein aus seinem neuen Buch. Und mittendrin in diesem Wahnsinn also zwei unerschrockene Helden. Du, Harald Martenstein, der Westdeutsche, ein ziemlich, man muss sagen, konformistischer, auch hedonistischer Schreiberling. Ja. Auf der anderen Seite der eher systemkritische Tom Peukert. Und ihr beschreibt also jetzt diese rastlosen Jahre in dieser steinreichen DDR. Und du beschreibst auch, wie ihr euch trefft. Also, und zwar ist das, ich glaube, auch im Jahr 89 in einem Café in der Schönhauser Allee. Von da euch kreuzen.
Das Wiener Café.
Das Wiener Café. Eure Wege kreuzen sich von da an ständig. Wie war das in Wirklichkeit?
Na, die Ausgangsidee, also die DDR überlebt dank Öl und wird saureich, stammt von Tom. Der hat die im Bett liegend gehabt, wie er erzählt hat. Überlegte sich, also ich meine, Geschichte ist ja wirklich oft vom Zufall abhängig. Hinterher, wenn es passiert ist, denkt man oft, es war notwendig, es musste so kommen, aber es musste in vielen Fällen nicht so kommen. Und dass es da irgendwo Öl gibt, ist nicht total irre als Idee. Und Öl, die Devisen, die man dafür ausgeben musste, das ist ja schon immer das Hauptproblem gewesen, eines der Hauptprobleme der DDR. Es ist also nicht unwahrscheinlich und es hätte so kommen können. Ja? Und dann stellt sich die Frage, wie sähe die Welt und wie sähe die DDR heute aus? Ja? Und unsere Lösung war, es ist so eine Art, also so eine Mischung aus Saudi-Arabien und China. Ja? Also die ganze Fassade, also mit den Parolen und mit der SED und mit den Blockparteien und der Ideologie und alles, das besteht nach wie vor. Es ist aber natürlich völlig hohl, ja. Es ist so übergestülpt, ja.
Und man muss auch sagen, also die echten Betonköpfe sind ja vertrieben. Also Mielke, Honecker sind weg.
Ja, die DDR hat sich natürlich in den Jahren bis 2015 verändert, ja. Also sie ist liberaler geworden, weil sie sich das leisten kann. Es gibt ja auch Tom, der mein Freund, mit dem ich das zusammen geschrieben habe, gehört zu den eher systemkritischen Leuten, scheint es. Das gibt es auch, aber die meisten sind unglaublich zufrieden damit, DDR-Bürger zu sein. Vor allem, wenn sie in den Westen gucken. Denn die BRD ist ja das ärmere Deutschland. Und die Westdeutschen, die arbeiten ja oft als Gastarbeiter in der DDR. Also
die bei den Bossis?
Ja, sie sind da Gastarbeiter und beziehen Hotelbetten oder arbeiten wie ich als Broilerbrater, machen also irgendwie die Scheißarbeit, die keiner so richtig machen will und werden von den Ostdeutschen schon so ziemlich von oben herab behandelt.
Ja, ja. Wir haben allen Grund dazu. An einer Stelle wird ja klar, dass die Ostdeutschen einen wesentlich besseren Geschmack hatten als die Westdeutschen. Die Westdeutschen haben ja nach dem Fall der Mauer allen Ernstes David Hasselhoff geholt, um den da singen zu lassen. Bei ihnen lagen die Ostdeutschen Bruce Springsteen zum Konzert ans Brandenburger Tor. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie das denn mit dem gemeinsamen Schreiben mit Tom Peuker zusammen gemacht? Haben Sie Saudi-Arabien und China geschrieben?
Nee, wir haben schon getrennt geschrieben, also der eine ein Kapitel, dann der nächste ein anderes Kapitel. Das geht, wenn man sich die Struktur des Buches anschaut, ganz gut, weil wir zwei Loser-Figuren durch diese DDR schicken. Ich bin der Typ, der so als etwas abgerissener Westjournalist so ständig versucht, irgendwie ins Geschäft zu kommen mit Enthüllungsgeschichten über die DDR, was schwierig ist, weil natürlich die DDR-Konzerne wahnsinnig wichtige Anzeigenkunden und Werbekunden dieser Westkonzerne sind. Also es ist schon nicht so leicht, in Westdeutschland eine kritische Geschichte über die DDR unterzubringen. Und er arbeitet so in seinen Umweltschutz- und systemkritischen Zirkeln und es sind also so zwei so Randfiguren in dieser stinkreichen DDR, die sie so von unten, so wie Wallraff, so von unten gucken wir da drauf.
Ja, und West-Berlin rutscht eigentlich immer weiter ab, ja, also am Kudamm macht eine Spilo nach der nächsten auf, ja. Ganz dramatisch, und es gibt eben diese enorme Flucht, eben die Migrationsbewegung nach Ostdeutschland?
Ja, es wollen alle Leute rüber machen und wollen DDR-Bürger werden. Ja? Aber die DDR lässt das natürlich nicht zu. Ja? Also die Mauer hat schon noch ihren Sinn. Insofern ist natürlich auch so etwas durchlässiger geworden. Manchmal wird einer eingebürgert. Das kommt schon mal vor. Aber ich wollte vielleicht noch was zu West-Berlin sagen. West-Berlin besteht nach wie vor. Warum soll die DDR das wegmachen? Ja, das wird dann aber so eine Art, so was Ähnliches wie Macau. Ja, also das sind so lauter Spielbanken, Spielcasinos und sowas, Glücksspiel, weil das natürlich im Sozialismus nicht erlaubt ist. Aber die DDR-Bürger so viel Geld haben, dass sie natürlich schon Lust haben, in dieses West-Berlin zu fahren und da so ein bisschen zu zocken. Davon lebt West-Berlin. Also Westdeutschland macht eine ganz traurige Gestalt da. Also,
ja. Man fragt sich natürlich doch so ein bisschen, es ist ja nicht, also es gibt ja auch tatsächlich Ideen, das Bürgergeld zum Beispiel, das macht es diesen Bossis aber auch sehr, sehr einfach. Wie funktioniert das zum Beispiel?
Naja, jeder kriegt ein voraussetzungsloses Grundeinkommen, wie man sagt. Ja. Das ist, glaube ich, 6.000 Euro ja, oder 6.000 Mark. Die Mark gibt es ja natürlich noch. Und davon kann man schon ganz gut leben. Wobei Legende der DDR, die selbstgezimmerte Legende der DDR ja so aussieht, dass sie alle Proletarier sind. Ja, es ist der Arbeiter- und Bauernstaat. Also alle haben so zum Schein ja, irgend so eine proletarische Tätigkeit, wo sie so einmal im Monat auftauchen. Aber in Wirklichkeit muss man das nicht machen.
Wenn man das Buch liest, dann begeistert man sich an den vielen Pointen, die darin vorkommen. Es muss großen Spaß gemacht haben, das zu schreiben. Auf der anderen Seite, indem Sie die Geschichte verkehren, aus der DDR mal nicht die Verliererin, sondern die Gewinnerin der Geschichte zu machen, muss das doch auch beim Schreiben einen besonderen Erkenntniswert gehabt haben oder eine Lust, sowas mal zu schreiben.
Ja, klar. Es ist ja so, dass ein Grundproblem des Sozialismus darin bestanden hat, dass es nie genug Geld gab. Ja. Und dieses Grundproblem ist gelöst, ja, dank des sprudelnden Öls und dank der Einnahmen, die das verschafft. Die Frage ist, ob dann das Paradies kommt, ja, wenn jeder genug Geld hat, wenn die Grundfrage gelöst ist. Das Paradies kommt nicht. Ja. Es ist ja nach wie vor schon ein repressiver Staat, der seinen Bürgern einen gewissen Freiraum lässt, solange es nicht wirklich bedrohlich wird. Und wenn es bedrohlich wird, kann er aber auch anders, ja? Kann er hart zuschlagen. Also so ein, es ist schon mit China vergleichbar, was wir da beschreiben. Ja? Und ich glaube tatsächlich, also die Fiktion hat Spaß gemacht, wie Sie sagen. Es ist, glaube ich, schon über weite Strecken lustiges Buch und verrücktes Buch. Aber es zeigt auch, dass aus der DDR, wenn sie Geld wie Heu gehabt hätte, wahrscheinlich auch nicht das Paradies geworden wäre.
Deine DDR, ich duze hier immer ganz kessel, aber wir kennen uns schon so ein, zwei Wochen länger. Deine DDR, die zieht ja auch bestimmte Leute an, die wir gut kennen. Also Hartwig Medorn ist zum Beispiel so ein Fall. Figuren, die jetzt auch nicht immer alle unumstritten sind. Bei Hartwig Medorn ist es so, der hätte sogar Chef der Deutschen Bahn in Westdeutschland werden können, geht aber nach Ostdeutschland, in die DDR, weil er ein sehr, sehr spannendes Jobangebot von der Robotron bekommt.
Ja, er wird Robotron-Chef. Ja. Ja. Und das ist für ihn natürlich verlockender als diese völlig desolate Deutsche Bahn. Und er stellt aber fest, dass er eigentlich gar nichts produzieren muss. Es ist ja alles nur Fassade. Also die DDR-Industrie kauft von irgendwelchen Zulieferern in den USA oder in irgendwelchen anderen Ländern die Teile, schraubt die dann zusammen und macht das Robotron-Etikett drauf. Ja, es ist also völlig gefaked alles. Das ist für einen Mann vom Format von Medorn natürlich unbefriedigend. Aber es gibt also, die Leute machen so erstaunliche Karrieren. Kathi Witt ist eine wichtige Figur in dem Buch. Kathi Witt ist natürlich Superstar in der DDR. Und das Dschungelcamp. Ja? Das Dschungelcamp läuft natürlich nicht im Westen bei RTL, sondern bei dem Sender, der viel mehr Geld für die Rechte an die Holländer bezahlen kann, nämlich das DDR-Fernsehen. Ja? Und da moderiert Kathi Witt das Dschungelcamp aus Kuba. Und das Dschungelcamp ist so eine Art Bewährungslager für Intellektuelle oder Stars oder so, die sich nicht linientreu geäußert haben. Die können dann zur Bewährung in dieses Dschungelcamp gehen und zeigen, dass sie doch okay sind.
Also Wahrheit und Dazugedichtetes liegen ganz, ganz eng beieinander, das hören wir schon. Angela Merkel taucht auch auf.
Ja.
Und zwar hat sie ein echtes Problem mit Joghurt. Wie sieht das aus?
Ja, es ist eine längere Geschichte über Angela Merkel in dem Buch natürlich auch vorhanden. Und vielleicht sollte ich sagen, dass wir noch uns einen zweiten Spaß erlaubt haben, als wir dieses Buch geschrieben haben. Wir haben nämlich journalistische Stile imitiert und von Kollegen geklaut. Also wir schreiben ein Porträt über Angela Merkel, das stark angelehnt ist an ein Porträt eines berühmten Kollegen, Alexander Osang, der auch mehrere preisgekrönte Porträts über Angela Merkel geschrieben hat. Ich habe also ganze Absätze von Osang in diese neue DDR gesteckt und es passt, es funktioniert genauso. Ja? Und zum Beispiel Angela Merkel hat tatsächlich, das ist historische Wahrheit, an einem Treffen von Oppositionellen so in der Wendezeit teilgenommen. Und es gibt Zeugenaussagen über ihr Verhalten. Also die Leute haben sie für völlig unpolitisch gehalten. Sie hat eigentlich nichts irgendwie Negatives über die DDR gesagt. Das Einzige, was sie sagte, ist, dass der Joghurt in der DDR so wahnsinnig schlecht sei. Das ist die einzige systemkritische Äußerung, die aus der Vorwendezeit von ihr überliefert ist. Dass dieser Joghurt so schlecht gewesen ist. Und das ist bei Osang, habe ich das gefunden. Es ist also nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben. Aber vielleicht war der Joghurt wirklich das Schlimmste ja, an der DDR.
Ja, Kollege Peukert und Sie, du, ihr unterscheidet euch doch gravierend. Also Peukert ist weniger empfänglich für diesen neuen Reichtum. Also vielleicht hat es damit zu tun, dass er eben dieses andere Blut, dieses schwere Ostblut in sich trägt, das schwer wie Rohöl durch seine Adern fließt. Aber du bist dem süßen Leben da weitaus zugeneigter.
Ja, ich bin schon so anfällig für Versuchungen jeder Art. Ja. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen.
Trotzdem hast du einen ziemlich, ziemlich harten Weg da zu beschreiten. Und wie der Arbeitsmarkt im Osten für dich da aussah, das hören wir gleich. Nochmal zur Erinnerung, Harald Martenstein und Tom Peukert haben die Geschichte der DDR ein wenig umgeschrieben. In ihrem Roman Schwarzes Gold aus Warnemünde werden 1989 riesige Ölvorkommen in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Der Staat ist saniert, abhauen will niemand mehr. Ganz im Gegenteil, ein ganzer Strom von Wessis strömt also in das Land, um als Aushilfe, als Putze, als Wachmann ein ganz klein wenig vom Kuchen abzubekommen. Mittendrin das alter Ego Harald Martensteins, dessen berufliche Laufbahn ja doch so ein bisschen holprig verläuft bei diesen Bossis. Und wie genau, das hören wir jetzt. Harald Martenstein liest aus Schwarzes Gold aus Warnemünde.
Ja, und in dieser Szene habe ich es also endlich geschafft. Ich habe einen Job in der DDR gekriegt. Ich stehe mit meinem vollgeladenen Volkstrabant an der Grenze. Es ist schon ein mieses Gefühl, wie wir alle gefilzt werden bis fast auf die Unterhose, während auf der Gegenseite die dicken Schlitten aus Leipzig und Karl-Marx-Stadt einfach durchgewinkt werden. Ich habe es geschafft. Ich bin erster Broilerbrater im Ferienheim Roter Oktober. Die Küstengegend sieht nicht sehr einladend aus. Überall Bohrtürme und Raffinerien. Da soll man Urlaub machen. Nach Hiddensee führt eine Autobahnbrücke. In Neuendorf muss ich das Auto in die Tiefgarage stellen. Die Verteilung auf die Hotels übernehmen Volkstaxis, die nichts kosten. Mein Taxifahrer kommt aus Böblingen. Der Rote Oktober ist schon von Weitem sichtbar, ein achtstöckiger Koloss, für den sie das halbe Dorf Kloster abgerissen haben. Zwei der alten Villen sind von dem Architekten Renzo Piano ziemlich geschickt in den Hotelkomplex integriert worden, darunter das Haus, in dem früher der Dichter Gerhard Hauptmann gewohnt hat. Kulturerbe. Der wichtigste und spektakulärste Teil des Ferienheimes ist der Tropenstrand. Eine Glaskuppel von 80 Metern Höhe und 400 Meter Tiefe, die weit ins Meer hineinreicht. Das Wasser, original Ostseewasser, wird auf 29 Grad erwärmt. Die Fische kommen aus der Karibik. Es sind nur harmlose Sorten. Am Strand stehen Bambushütten, in denen die Gäste, falls sie mögen, auch mal die Nacht verbringen können. Es ist sehr heiß. Am überraschendsten ist der Horizont. Wer am Strand steht, sieht eine unbegreifliche, tiefblaue Weite vor sich, über der ein hellblauer Himmel sich wölbt, wie ich ihn so klar noch nie gesehen habe. Zwei Wölkchen stehen am Himmel, wie von einem Maler hingetupft. In der Ferne sind ein paar Inseln zu erahnen, ein Atoll mit Palmen. Hin und wieder fliegen Papageien vorbei. Wahnsinn, sage ich. Das Schlimmste sind die Leute. Ich mag Menschen, so im Grundsatz. Diese Tatsache sollte nicht unerwähnt bleiben. Kein Bitte, kein Danke, nur zwei Bräuler mit Pommes, zwei Cola. Sie gucken mich niemals an. Ich bin Luft. Höflich sein muss ich trotzdem. Ein paar Stunden oder Tage hält man das aus, aber auf die Dauer entsteht seelischer Stress. Seelischer Stress kann schlimmer sein als körperlicher Stress. Wenn Sie Ihre Bräuler gegessen haben, lassen Sie die Knochen und die fettigen Pappteller immer liegen. Ich habe nie, wirklich nie erlebt, dass jemand sein Zeug selbst zum Abfalleimer bringt. Aber wehe, ein Bräuler ist mal nicht ganz durch, was schon passieren kann, wenn man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten hat, wie ich. Hey, Wessi, den Dreck hier darfst du fressen. Macht ihr das so bei euch in Schwaben? Kein Wunder, dass ihr alle arbeitslos seid. Von Sauberkeit haltet ihr wohl nicht viel im Kapitalismus. Ich habe mein Geld auf die Theke gelegt. Und du schnallst das nicht, Wessi. Wie sagt man da? Da sagt man Danke sehr. Was lernt ihr denn in euren Schulen? Nur das Ausbeuten, wa? Alles Originalzitate. Das ist so entwürdigend, so respektlos. Wenn wir Gastarbeiter unter uns sind, nennen wir die Ossis immer nur Bossis.
Danke sehr.
Aber man muss dazu sagen, es nimmt ein gutes Ende. Am Ende stehst du dann mit Helena Fischer zusammen auf der Bühne, ja, und singst gemeinsam mit ihr Atemlos durch die Nacht. Ich glaube, ja, das dürfen wir an dieser Stelle schon verraten.
Ja, es ist so, das kann ich vielleicht noch sagen, die DDR, dank ihres Geldes, hat ein wirklich tolles Musikprogramm. Also alle Superstars, auch die Rolling Stones im Palast der Republik, überhaupt kein Problem, kommen dahin. Und Helene Fischer, die ja ursprünglich aus Russland nach Westdeutschland eingewandert war, die hat also noch rechtzeitig, haben ihre Eltern begriffen, dass es vielleicht doch klüger ist, in die DDR überzusiedeln. Und unter ihrem ursprünglichen Namen Jelena Fischer wird sie da der größte Superstar.
Vielen Dank. Schwarzes Gold aus Warnemünde von Harald Martenstein und Tom Polkert ist erschienen im Aufbau Verlag. 256 Seiten, kosten 19,95 €. Und morgen, Dienstag
steigt die große Book-Release-Party zu dem Buch, und zwar um 20 Uhr im Palais der Kulturbrauerei. Moderiert wird der Spaß von unserem Kollegen Knut Elstermann. Harald Martenstein, viel Erfolg mit diesem Buch und vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr.
Danke.
Tschüss.
Und das war's auch schon wieder hier von uns, von den Literaturagenten. Uns hat's viel Spaß gemacht mit Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.